begrüße euch herzlich und starte noch mit Gebet. Herr, du mögest bitte dein Wort segnen. Ich weiß, was es bedeutet, hier zu stehen, Herr, und mach bitte meine Zunge klein und dein Reden groß und gib bitte, dass man gesegnet danach wieder weiterziehen kann. Amen. Gibt es da noch ein Wort zu von dir oder nein? Dann sage ich im Namen aller ganz herzlichen Dank für diejenigen, die diesen Gruß auf den Sitzplatz gelegt haben. Ich weiß nicht, wo er herkommt. Nehmen wir einen Applaus mit. Vielen, vielen Dank. Kommt nicht von mir, ist auch nicht das Thema der Predigt, aber vielleicht können wir mal das erste Bild zeigen. Solltest du gleich nichts behalten, dann nimm dieses Thema, nimm dieses süße Herz mit nach Hause und mach aus Jesus liebt dich, Jesus liebt den anderen. Und wenn du dieses Herz mit Jesus liebt den anderen hier in Verbindung bringst, hast du genug gelernt. Ja? Vielleicht gibt es doch noch Gründe, dass ich noch ein paar Worte sage. Beurteilen und verurteilen, was sagt uns die Bibel dazu? Wir starten mit dem Begriff beurteilen. Nein, das war eine Idee. Da ist es, jo. Und nochmal. Ja, es ist schon ein Urteil über mich gefällt bezüglich der technischen Fähigkeit. Wir sind beim Thema Beurteilen. Das Beurteilen ist eine kritische Prüfung von Sachlagen und Gegenständen. Wir beurteilen immer 35.000 Mal am Tag und ihr kommt nicht drumherum. Es geht nicht anders. Beim Beurteilen, ich wiederhole, handelt es sich um Sachlagen und Gegenstände, wie zum Beispiel das Wetter oder dein Gegenüber, ein Pullover oder irgendetwas, das wirst du grundsätzlich prüfen und beurteilen. Du wirst dies hörbar tun oder nicht hörbar. Das Hörbare, klar, das hört auch der andere, aber das Nicht-Hörbare hört auch einer, nämlich Gott. Das nehmen wir mal als erstes mit. Wir beurteilen laufend und machen dies hörbar und nicht hörbar. Die Jahreslosung gibt uns einen kleinen Hinweis, prüft alles, das Gute haltet fest. Dieses Wort beurteilen, aus dem Griechischen wiedergegeben, anakrino, und ana ist sowas wie hindurch und krino ist sowas wie scheiden, oder schneiden, ich habe das N mal eingegeben, das heißt, wenn ich eine Sache beurteile, Wetter gut, Wetter schlecht, dann schneide ich mein Urteil durch und sage, das Wetter gut, das Wetter ist schlecht, der Pullover von dem anderen gefällt mir nicht. Ich trenne das also sauber. Hier steht aber hinter, das Gute haltet fest. Das bedeutet, es geht bei der Beurteilung, die Bibel meint, um das Durchschneiden, ich nehme das Wort jetzt einfach mal, zwischen gut und schlecht. Ich glaube, das können wir mit dem Wetter und dem Geschmack einfach mal weglassen. Es geht um Sündiges und um Gott. Wohlgefälliges. Es steht in der Bibel nicht um Geschmack. Dann können wir das, was wir prüfen, hörbar kundtun. Und dieses hörbare Kundtun sollten wir dann tun, wenn wir von Gott ein Mandat dazu haben. Ein Mandat ist dann da, wenn du bei dem anderen, für den du geistlich zuständig bist, eine Sünde erkennst. Zum Beispiel, wenn du Ältester bist, wenn du Vater bist, Mutter bist, wenn du eine Rolle hast, wo du weißt, ich muss einen an die Hand nehmen und ihn geistlich führen. Nein, dann darfst du nach der Prüfung, ob etwas Sündiges ist, nicht schweigen. Dann wirst du es laut kundtun. Ein so ein Punkt, den ich auch immer meinem Umfeld sage, ist, du darfst auch dann hörbar kundtun, wenn so eine rote Linie überschritten ist, die deine persönliche Freiheit überschreitet. Das heißt also, wenn ein anderer dich verletzt und weiß es vielleicht gar nicht und macht dies laufend, dass man sagt, du, können wir mal drüber reden, ich glaube, dass das, was du magst, das fühle ich als übergriffig. Du kommst in einen Bereich rein, möchte ich dir nur kundtun, wo du mich verletzt. Sollten wir drüber reden. Also ich glaube, das sind diese beiden Möglichkeiten, wo man sagt, hier sollten wir reden. Rede, was zur Erbauung dient. Du sagst gleich am Tisch jemanden, also deine neue Brille steht dir nicht. Da hat er so für die Gleitsichtbrille 400 Euro ausgegeben, sich total Mühe gemacht mit. So, und jetzt frage ich, muss dieser Satz wirklich kommen? Erstmal hat das was mit Geschmack zu tun und zweitens, ihr lächelt, aber es sind schon Sachen, die knallen wir manchmal raus. Was hast du denn da für eine Sache an? Ja, da hat der andere sein Herzblut drin. Ja, dieses Auto würde ich mir nicht kaufen. Nein, sonst würden wir alle das gleiche Auto kaufen. Lasst uns an der Stelle einfach vorsichtig sein, dass wir Dinge raushauen, die zur Erbauung dienen. Wir sollen reden, was Gott wohlgefällig ist. Nicht hörbar gibt es auch Dinge. Wir beurteilen ja bei 35.000 Mal am Tag, können wir ja nicht 35.000 Sätze sprechen, das schaffen vielleicht auch einige, aber nicht hörbar. Sollten wir, wenn wir diese Urteile fällen, überlegen, haben wir eigentlich Liebe reingekippt und haben wir mal eine Sache von verschiedenen Seiten gesehen. Ich habe jetzt dieses Wort hier hingeschrieben, das passte mir nur noch unten in die Ecke von der Folie. Also ich empfinde das so, aber gibt es vielleicht andere, die dieses, was ich da bei dem anderen so sehe, anders sehen? Vielleicht habe ich ja nur so einen ganz engen Blick, meine Sichtweise. Ja, wie bei der Wahl des Königs Samuel, ne, dass Samuel zum König salben durch Samuel, den David. Da hat er wahrscheinlich auch auf die Größe geachtet, hat aber andere Aspekte nicht mit drin gehabt. Also, der göttliche Lernprozess in unseren Prüfungen, in unseren Beurteilungen mit reinnehmen und reden, wenn wir ein Mandat haben und wenn wir dem anderen dazu erbauen, zur Erbauung dienen. Das zum Thema Beurteilen. Es kommen gleich noch Bibelstellen, dort wird es auch nochmal deutlich werden. Das schwierigere Thema und das gravierende Thema ist das Thema Verurteilen. Ich sehe an dem anderen eine Sachlage und gehe zu meiner Kommode und packe ihn mir und tue ihn in eine Schublade rein. Könnte zum Beispiel sein, hier Sitzplatz. Der eine sitzt immer vorne, der andere sitzt hinten. Die Hundsmann sitzen immer als Familie. Und das nehme ich jetzt mit und mache daraus ein Urteil über irgendjemanden. Und tue ihn in die Schublade, wo ich immer schon die Typen reingetan habe. Das kann ganz schnell passieren. Wir brauchen, um uns die Meinung über eine Person zu bilden, 0,1 Sekunde. Das heißt, das passiert sogar, ohne dass wir das bewusst machen. Gleich kommt einer um die Ecke, den darf ich nicht verurteilen. Nein, es ist schon passiert, wenn er um die Ecke gekommen ist. Das heißt, wir werden Menschen immer so rasant schnell versucht sein, Menschen in Schubladen zu tun. Ist der erste Eindruck da? Dann sehe ich weitere Merkmale und wenn es mir nicht so passt, packe ich den untere in die dunklen Schubladen. Und wenn er mir einigermaßen lieb ist, tue ich ihn in die oberen Schubladen. Schublade heißt, da ist ein Kasten, da kann man auch nicht raus und rüber. Das passiert wirklich recht zügig. Ihr seht bei dem Mitbruder die Bibelübersetzung. Ach, das ist eine Übersetzung von, und dann urteilen wir über seine geistliche Haltung. Der hat ein T-Shirt an, der hat ein Jackett an, der hatte früher ein T-Shirt an, jetzt ein Jackett. Und wir können ohne Ende Menschen in Schubladen packen. Und dann kommt etwas, das beobachte ich bei mir und auch so ein bisschen in der Christenheit, auch in den letzten Monaten und Jahren sehr häufig. Wir verstärken die Schubladen, ja, ist von KI, wir verstärken die Schubladen, die wir einmal ganz schnell geschaffen haben mit Schlössern. Möglichst den anderen nicht mehr rauslassen. Es gibt so einen Begriff, den beziehen wir immer auf die Technik, auf das Internet, den Begriff des Algorithmus. Algorithmus ist ein Plan, der dir hilft, gewünschte Ergebnisse zu erreichen. Es ist ein Plan, der dir hilft, gewünschte Ergebnisse zu erreichen. Wenn du zum Beispiel ein Kochrezept haben willst, dann guckst du nach Zimtsterne, guckst du nach, das ist das Ergebnis, und dann machst du einzelne Schritte auf dem Weg zu dem Kochrezept. Das nennt man Algorithmus. Es gibt einen, ich habe jetzt mal für mich das so erfunden, einen zwischenmenschlichen Algorithmus. Ich habe also einen ersten Eindruck, das war das Bildchen vorher, und ich möchte eigentlich mich nicht korrigieren. Ich möchte ungern etwas ändern und füttere diese Informationen, die ich einmal habe, immer mit neuen. Die sagen, ja, sisse, genau in diese Schublade, genau das ist der Typ. Wusst ich's doch. Ich gebe ein Beispiel, und zwar von mir. Wenn ihr, habt ihr heute nicht gemacht, wenn hier die Sänger auffordern, ihr könnt auch gerne aufstehen, bleibe ich häufig sitzen. Ich oute mich, warum? Ich brauche diese Zeit zum Sitzen manchmal, damit ich mich nicht irgendwie festhalten muss und auf was anderes konzentriere und so. Ich mache manchmal meine Augen zu, singe gar nicht mit, höre den Text und freue mich daran. Das kann ich am besten im Sitzen. Jetzt sieht mich aber einer dort sitzen. Und jetzt kommt noch was Schlimmeres. Der sieht mich sitzen und ich habe die Arme verschränkt. Wieder ein Schloss auf der Schublade. Sisse. Und an dem gleichen Tag gehe ich nicht zum Mittagessen, sondern fahre direkt nach Hause. Also denkt euch jetzt den Titel. Der Christian ist. Und es fällt immer mehr schwer, die ganzen Schlösser wieder abzumachen. Das passiert uns häufig, hoffentlich nicht so häufig wie mir, bei Gemeindemitgliedern, bei Mitarbeitern, Ältesten, Verwandten, die nicht so ganz nah dran sind, die nicht das gleiche System der Schubladen haben wie ich. Weil das ist immer schön einfach, ne? Mit meiner Frau denkt man gleich und dann leben wir in so einer Bubble, wo wir immer die gleichen Schubladen füllen. Ist, ne? Und wenn man dann im Auto sitzt, gibt man dem anderen noch ein Häppchen, noch ein Schloss für die Schublade. Hast du heute wieder gesehen? Ich komme zu den Menschen, die uns nicht so nahe sind. Das sind die Typen aus dem Internet. Da gibt es übrigens so Suchmaschinen. Da gebe ich mein Interesse ein und dann kriege ich das gewünschte Ergebnis. Und ihr habt es ja auch schon gemerkt, alle, ich kriege dann immer die Ergebnisse, die zu meiner Meinung passen. Immer die Artikel. Immer noch einen drauf. Ich kriege keine abweichenden Informationen, dann müsste ich mir schon einen anderen Computer holen. Und dann meine ich, ich habe ein Recht zu verurteilen, und zwar die entfernten Parteivorsitzenden, die Alleinherrscher, die Aggressoren, die Parteien, die Politik, die Koalitionen, weil ich es alles besser weiß. Ach, verurteilen gilt also nur für die geistlich nahestehen und nicht für die Menschen dieser Welt? Das finde ich nicht in der Bibel. Ich könnte noch ein Mäntelchen drüber anziehen. Ja, ich muss ja wissen, wann die Endzeit zu Ende ist, wann der Herr kommt. Ihr Lieben, ich glaube, auch da gibt es viele Algorithmen und viel Verurteilen. Interessant ist übrigens, das habe ich auch jetzt hier und da mal festgestellt, man kennt sich nicht gut, ist mit einem anderen im Gespräch und kennt seine, kennt nicht, wen er gewählt hat oder wo er politisch jetzt genau hingeht. Und dann dockt man da leicht an und dann merkt man, ups, das passt. Gleiche Schubladen. Und dann kann man so richtig loslegen. Hast du auch schon den Link, ich schicke dir mal was und so weiter. Wenn man merkt, der ist woanders, dann lasst uns über das schöne Wetter reden. Warum? Es könnte ja sein, der hat eine Information, die ein Schloss löst. Ich sag's mal andersrum. Der mir sagt, Christian, deine Denkweise über eine Person ist falsch. Dann lieber auf Distanz bleiben. Also bleibt man in der eigenen Bubble und verurteilt vor sich hin. Jetzt hast du viel geredet, jetzt müssen wir mal in die Bibel gucken. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Die Bibel ist so super knapp und sauber und klar. Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird euch auch zugemessen werden. Geht es also um Menschen, die man nicht richtet, und zwar alle. Ich nehme mal so eine kleine Pointe vorweg. Und zwar alle Menschen, für die Jesus Christus sein Blut gegeben hat. Gibt es einen, der nicht dabei ist auf dieser Erde? Ich glaube nicht. Wenn ich richte und verurteile, bin ich zeitgleich Angestellter vor demselben scharf urteilenden Gericht. In den nächsten Folien sehen wir, dass in diesem Gericht, Halleluja, ein gerechter und gnädiger Gott mit von der Partie ist. Das darf ich schon an dieser Stelle verraten. Das heißt, Gott sagt, in dem Moment, wo du einen anderen meiner Geschöpfe richtest, legst du dir das gleiche Maß bei dir selber an. Was ist das für ein Maß? Ich weiß nicht, ist das eigentlich von hinten zu lesen? Ist nicht ganz so schlimm, wenn nicht, sonst guckt ihr euch die markierten Bereiche an. Es geht um einen König, der hat einen Knecht. Und dieser Knecht schuldete dem König 10.000 Talente. Das ist das erste Markierte. Und der hat gebettelt, erlasse mir diese Schuld. Zweite gelbe Notiz, da erbarmte sich der Herr über diesen Knecht, gab ihn frei und erließ die Schuld. Okay? 10.000 Talente schuldig, das sind 2.000 Jahreslöhne. Die kriegst du gar nicht zurück. Die kannst du gar nicht abarbeiten, 2.000 Jahreslöhne. So viel hat er geschuldet. Da sagt er nicht, fang mal einfach bitte an, zumindest so einen kleinen Teil. Er sagt, kannst behalten, lass es, du bist frei. Ihr ahnt schon, wie die Geschichte weitergeht. Da kommt er nämlich nach draußen, trifft einen anderen Knecht und jetzt ist das blau markierte dran, der schuldet ihm 100 Denare. Ich habe es umgerechnet, das ist ein 624.000stel von der anderen Summe. Das ist ein Tageslohn. Ja, du hast recht, Norbert, es ist lächerlich klein. Dann ward auch er Ungeduld, er wollte bezahlen, er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Und das Grüngesagte sagt dann dieser König, du bist ein böser Knecht. Verstehe ich nicht. Augenblick. Die eine Geschichte hat doch eigentlich nichts mit der anderen zu tun, oder doch? Der eine schuldete die 100, also der zweite Knecht schuldete doch 100 Denare und dann sagt er, ey, pass auf, ich kriege sie von dir, du schuldest sie mir. Und warum gibst du sie mir nicht zurück? Dem sagt der König, du bist böse. Jene Schuld habe ich dir erlassen. Das sind wir, da stecken wir mit drin. Wir haben eine Schuld erlassen bekommen. 624.000 steht für unendlich große Schuld. Verdammungswürdig, durch und durch. Singen wir, sagen wir, beten wir, laufend. Und dann kommen wir ins Netz oder vor dem nächsten Bruder, der in irgendeiner Schublade ist. Und er schuldet mir gar nichts, aber ich verurteile ihn. Du bist, du hast, du gehörst. Noch nichtmals schuldig ist er mir geworden. Und ich zeige schon drauf und sortiere ihn ein. Weil ich eben vergessen habe, oder ich ja vergessen habe, dass ich 624.000 Mal eine größere Schuld habe. Und mit dem Bewusstsein, wie groß ich entschuldigt wurde vor dem großen Richter, vor dem gerechten, aber auch, Halleluja, gnädigen Richter, lasst uns bitte doch so mit dem anderen umgehen. Ich finde die Römer 2-Stelle ziemlich deutlich. Nur mal das Markierte. Darum bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, wer du auch seist, der du richtest. Ich springe weiter. Die Schuldigen, die gefallen unter das Gericht Gottes. Ja, aber das ist nicht deine Angelegenheit. Das lasst Gott den Richter machen. Dritter Vers. Denkst du etwa, o Mensch, der du sie richtest, welche so tun, etwas verüben und du doch das Gleiche tust. Und Vers 4 hat mich ziemlich weggehauen. Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Und zwar zu mir und damit auch dir. Und jetzt setze bitte alle nah und fern stehenden Menschen dieser Welt ein, die du nicht abkannst, die du irgendwie unten in der Schublade hast. Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut auch dem, auch der gegenüber und erkennst nicht, dass dich oder sie Gottes Güte zur Buße leiten. Oder, anders formuliert, wenn ich den anderen verurteile, mache ich die Wirkung des Kreuzestodes unseres Herrn Jesus Christus kleiner. Übersehen, vergessen. Schade wär's. Der himmlische Richter sagt, wenn jemand meine Botschaft hört und nicht danach handelt, wie würde der Satz jetzt eigentlich logischerweise weitergehen? Wenn einer, der sagt, der himmlische Richter, der ein Mandat hat, ich habe jetzt extra zurückgeklickt, der himmlische Richter, der ein Mandat hat, uns zu verurteilen, der sagt also, wenn jemand meine Botschaft hört und nicht danach handelt, der darf sagen, den verurteile ich. Und wisst ihr, was Er sagt, verurteile ich ihn nicht. Und jetzt überlegt mal, was da passiert. Denn ich bin nicht als Richter der Welt gekommen, sondern als ihr Retter. Er hätte ein Recht, unser Herr, macht es nicht. Und wenn man uns dann im Gerichtssaal sieht, dann schreibe ich mal drunter, ich rutsche mal ganz demütig von meinem Richterstuhl des Nächsten runter und lasse dann den gerechten Richter draufsitzen. Ich habe niemals ein Mandat zum Verurteilen und Richten. Das ist anders als beim Beurteilen. Dort gibt es Mandate, beim Verurteilen gibt es keins. Weder hörbar noch ohne Worte, weder des Nächsten noch des weit Entfernten, der das ja alles nicht so hört, ne? Weder als Kind oder als Reifere im Glauben, damit ich kein Verächter der Gnade und Güte Gottes bin, kein Selbstgerechter und somit kein Heuchler gegenüber meinen Mitmenschen. Ganz konkret, erst als Bild, machen wir bitte unsere Schubladen wieder auf. Holen die Menschen hier die Pullover raus, beschauen die liebevoll mit Gottes Blick von allen Seiten und legen sie oben auf die Kommode, wo es keine Schubladen mehr gibt. Für alle, die nicht meine Nächsten sind, also diejenigen, die sich nicht wehren können und die ich auch nicht näher kennenlernen kann. Manche Menschen können wir nicht drehen, können wir auch nicht hinfahren. Ich sprach von den weit Entfernten aus Politik und Weltgeschehen. Was machen wir damit? Ich reduziere einfach die Inputs über sie. Lass es mit dem Netz. Lass es mit den Infos. Unterhaltet euch über wunderschöne Dinge, die Gott euch gegeben hat und die ihr miteinander erlebt. Bete mit Dankbarkeit für alles, was sich um uns herum tut. Und ich glaube, ihr könnt mich gleich gerne ergänzen, ich würde an der Stelle sagen, es reicht. Alles andere brauchen wir nicht. Und wir sind aus der gesamten Verurteilungskiste der weit Entfernten raus. Heizen uns nicht auf, es klopft nicht im Hals mehr vor lauter Wut und Ärger. Einfach weg. Und dann gibt es die Menschen, zum Glück, das sind meine Nächsten. Und da sind auch noch welche, die vielleicht ziemlich unten in der Schublade sind. Prüfe deine ehrlichen Gedanken über sie. Stellt euch mal vor, ihr würdet euch eine Person vornehmen, wo ihr immer innerlich die Augen verdreht. Die sind einfach da und ihr seht immer nur Negatives. Schreibt mal die ersten 3, 4 Punkte über diese Person auf und guckt mal, was euch da so einfällt. Ob das wirklich Dinge sind, wo Gott sagt, ja, ich habe trotzdem, trotz dieser Punkte, habe ich meinen Sohn für diese Person gegeben. Bete auch für diese Person und für dich übrigens. Nimm Kontakt auf, um ihre vielen wunderbaren Seiten kennenzulernen. Darf ich persönlich was ergänzen? Es ist manchmal vielleicht doch gut, wenn man nicht so viel Kontakt hat. Auch das kann passieren, dass es manchmal mit dem Beten aufhört, weil man sagt, man ist zu unterschiedlich. Aber bevor man wieder Nahrung des Verurteilens bekommt, im Gebet abgeben. Ich möchte unbedingt mit einem super Vorbild enden. Nämlich, wie hat der Herr das in einer Situation gemacht in Johannes 8. Als nämlich die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau zu unserem Herrn Jesus bringen. Hier steht erst, diese Frau ist während der Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Jetzt geht's los. Verurteilen, beurteilen. Was machen wir? Und vergesst vielleicht meine ganzen Bildchen, allem drum und dran. Und wenn wir das jetzt hier so mitnehmen, wie unser Herr das hinkriegt, wow. Da stehen die alle im Kreis rum und da ist eine, die objektiv gesehen beurteilt wird als eine, die Böses gemacht hat. Da lässt sich nichts gut reden. Und jetzt kommen zwei wunderbare Schritte. Der erste ist, der Herr kümmert sich um diejenigen, die in Gefahr stehen, zu verurteilen. Gibt denen sozusagen einen Stein in die Hand, das ist so das Objekt der Verurteilung, und sagt, hier kannst du haben, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und dann fragen sie ihr Gewissen, die Pharisäer und Schriftgelehrten, die so Schublade auf, rein. Fragen sie ihr Gewissen und ihr Gewissen hat sie überführt. Ich habe Sünde und diesen Schritt sollen wir tun, wenn wir in Gefahr stehen, jemanden zu verurteilen. Dann geht's weiter. Sie gehen alle weg und dann sagt der Herr Jesus, fragt die Frau, wo sind jene deine Ankläger? Hat dich niemand verurteilt? Sie sprach, niemand, Herr. Und jetzt sagt er, nicht mal als Mandatsinhaber, also einer, der verurteilen darf, weil er eben in der besten Schublade ist, nämlich in der göttlichen. Er sagt, so verurteile ich dich auch nicht. Thema ist durch. Nicht ganz. Nicht ganz. Denn unser Herr hat damit erstmal gesagt, eine Verurteilung findet nicht statt. Aber ich möchte dir was mitgeben. Und jetzt müssen wir nochmal eben kurz zu dem drittvorletzte Zeile. Wisst ihr, wie er diese Frau anspricht? Er hätte ja sagen können, du Hure oder du Ehebrecherin. Er nimmt sie als eine komplette Frau mit allen ihren Stärken. Sie ist das Ebenbild Gottes. Frau. Ja, okay, du hast was falsch gemacht. Und da, wo jetzt alle weg sind, sage ich dir was, geh hin und sündige nicht mehr. Wow. Der nimmt also sie wahr als ein Geschöpf Gottes mit einem Fehler und beurteilt diesen Fehler und gibt einen Hinweis, der ist notwendig, sündige nicht mehr. Und ich finde das so schön, dass er nicht das so macht, während die ganzen Pharisäer da so drumstehen und denken so, also wenn wir einen draufkriegen, dann muss ja die mindestens auch einen draufkriegen. Ne? Das macht er, als sie alleine da steht. Und diese Sensibilität des Nichtverurteilens und hier und da voller Liebe beurteilens und Hinweisgebens. Oh, die wünsche ich mir. Und die wünsche ich uns, dass es mit Liebe gepaart und mit dem Blick unseres Herrn gelingt. Herr, wir danken für dein Bild, dein Vorbild. Danken dir, dass du so wunderbare Menschen um uns herum gestellt hast und es auf dieser Erde so viele Menschen gibt, ob sie Falsches oder Richtiges machen, für die du dein Leben gegeben hast. Und Herr, wir befehlen dir alles an, was da passiert, was uns bedrückt. Und Herr, wir wollen aber vorsichtig sein, dass wir das Urteil dir übergeben und an uns arbeiten. Und wir bitten, dass wir mit einem guten Miteinander, dass ich mit einem guten Miteinander den anderen nicht in Schubladen stecke, sondern dass ich ihn befreit sehen kann, am besten noch, wie du ihn siehst. Amen.